Also wenn du sagst, du versuchst auch wirklich mit Vorurteilen aufzuräumen, aber welches Gefühl stellt sich denn dabei ein, wenn du mal wieder mitbekommst, da hat dich jemand in eine Schublade gesteckt oder es begegnet dir vielleicht jemand mit Misstrauen, der aber eigentlich ein Kunde, eine Kundin von dir ist? Was macht es mit dir?
Ja, das ist tatsächlich, am Anfang hat mich das mehr berührt, als es heute ist. Man härtet natürlich auch ein bisschen ab.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die seit vielen Jahren in einer Branche tätig ist, die bisweilen einen etwas zweifelhaften Ruf genießt. Die Immobilienbranche. Das scheint ihrer Lebensfreude aber keinen Abbruch zu tun, ganz im Gegenteil, denn mit Herz und Verstand ist ihr Motto. Und nach unserem Vorgespräch habe ich das Gefühl, sie lebt es wirklich. Ganz herzlich willkommen, Andrea Volz.
Hallo, liebe Christiane. Ja, herzlichen Dank, dass ich heute deine Gästin sein darf.
Herzlichen Dank, dass du die Einladung so spontan angenommen hast. Wir kennen uns nämlich eigentlich gar nicht so richtig, haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der dich mir als Gesprächspartnerin empfohlen hat. Und nach unserem ersten Kontakt war mir klar, ja, da will ich mehr wissen. Und toll, dass du dich darauf eingelassen hast.
Ja, so ging es mir genauso nach unserem ersten Telefonat. Also ich freue mich auch sehr, heute bei dir sein zu dürfen.
Dann schauen wir mal, was heute kommt.
Gerne.
Für alle da draußen. Du bist, ich habe es gerade gesagt, seit vielen Jahren als Immobilienmaklerin aktiv. Du bist geschäftsführende Gesellschafterin bei Heske Volz und Sie in Wiesbaden. Ihr bezeichnet euch als Maklerinnen mit Herz und Verstand. Und daher, bevor wir auf deinen Weg hierher in diese Position zu sprechen kommen, hast du heute Morgen schon Herz und Verstand gebraucht oder genutzt?
Tatsächlich bin ich heute schon mit Herz und Verstand begrüßt worden von anderen Menschen, weil ich heute Nacht in einem Hotel in Deidesheim war und dort übernachtet habe. Dort war ich gestern zu Besuch. Und heute Morgen sind wir da von dem Personal im Frühstücksraum mit so viel Herz empfangen worden und mit so einem tollen Frühstück. Also das hat auch mein Herz berührt. Von daher, ja, ich bin heute Morgen schon mit Herz und Verstand allerdings von anderen Menschen begrüßt worden. Und der ganze Tag, der hat sozusagen schon toll gestartet für mich.
Super. Also das zu bemerken, dass andere mit Herz und Verstand dabei sind, heißt ja immer, dass man auch ein gutes Bewusstsein dafür hat, wo das vorkommen kann.
Ja.
Also Herz und Verstand, schon mal der erste Haken dran, aber jetzt Immobilienmaklerin. Jetzt natürlich die große Frage, wie wird man das? Andrea, erzähl uns mal, wer oder was hat dich denn in die Position geführt, in der du heute bist?
Ja, ich muss so ein bisschen ausholen. Also es ist eigentlich der berühmte Zufall, an den ich persönlich nicht glaube. Also ich glaube nicht an Zufälle. Tatsächlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe nach meinem Abitur eine klassische Banklehre gemacht und war dann 17 Jahre lang bei meinem Ex-Mann im Karosserie- und Lackierwesen tätig. Also wir hatten ein Autohaus, also eine völlig andere Branche.
Ja.
Und dann nach der Trennung von meinem Ex-Mann stand ich erstmal da und dachte, naja, was machst du denn jetzt? Weil irgendwie so richtig Bewerbung schreiben oder so richtig irgendwie mich irgendwie neu orientieren musste ich bis dato noch nicht. Und dann kam ein Freund auf mich zu und sagt, du, ein großer Immobilienplayer hier in Wiesbaden sucht Immobilienmaklerinnen. Guck doch mal, ob das was für dich wäre. Und dann habe ich gesagt, ach, Immobilien finde ich ja spannend. Wir selber, mein Ex-Mann und ich, hatten auch Immobilien. Da war ich schon so ein bisschen immobilienaffin und bin dann tatsächlich zu diesem großen Immobilienunternehmen gegangen und habe dort einen Tag Probe gearbeitet. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mich dort als Immobilienmaklerin erstmal anstellen lassen. So kam ich das erste Mal in die Immobilienbranche. Dort habe ich Claudia, meine jetzige Geschäftspartnerin, kennengelernt. Und nach anderthalb Jahren war uns irgendwie klar, dass wir uns nicht nur gemeinsam sehr schätzen und mögen, sondern dass es auch ja sinnvoll ist, vielleicht was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und so kamen wir 2014 zu unserem eigenen Unternehmen.
Wie spürt man denn, dass es sinnvoll ist, was Eigenes auf die Beine zu stellen?
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, Zufälle gibt es nicht in deiner Welt.
Nee. wir waren in dem, was wir gemacht haben, sowohl Claudia als auch ich, waren in diesem Unternehmen sehr erfolgreich. Und du bist halt trotzdem irgendwie Gefangene in einem Unternehmen, weil du natürlich nach deren Spielregeln agieren musst. Das hat uns nicht immer so gut gefallen, weil wir auch geglaubt haben, dass wir das vielleicht auch ein bisschen mit viel mehr Herz und Verstand machen können und auch einfach besser und schöner machen können und einfach dort die Menschen abholen, wo sie stehen und die Menschen nicht nur als Nummern sehen oder nicht nur in einer Zahl irgendwo wiedersehen, sondern auch den Menschen da hinten dran mehr sehen möchten. Und aus diesem Grund haben wir morgens irgendwann in der Teeküche tatsächlich beschlossen und haben gesagt, sag mal, wäre das nicht irgendwie eine Idee, wenn wir das alleine versuchen würden, wir beide? Das hört sich jetzt erstmal alles so, ja, in der Teeküche beschlossen. Aber tatsächlich war es so. Wir haben es tatsächlich in der Teeküche beschlossen. Es hat dann immer noch mal 9 Monate gedauert, bis wir dann tatsächlich den Schlüssel zu unserem eigenen Büro hatten. Also wir sind wirklich 9 Monate damit
schwanger gegangen.
Genau. Bis man die richtigen Räumlichkeiten gefunden hat, bis man dann wirklich so weit war, dass man gesagt hat, ja. Aber nach 9 Monaten waren wir dann wirklich so weit, dass wir unser eigenes Büro aufgeschlossen haben. Genau. Und da sind wir seit 2014 hier in Wiesbaden.
Das heißt, seit gut 10 Jahren machst du das in Eigenregie,
ja,
und in diesem Sinne Führungsverantwortung, weil du das eigene Unternehmen führst. Wie ist denn das mitarbeiterseitig? Wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr zu zweit oder habt ihr MitarbeiterInnen?
Also wir haben immer mal Kolleginnen oder Kollegen, wobei das jetzt weniger in dem Sinn ein klassischer Mitarbeiter ist, sondern das sind oftmals duale Studenten. Mhm. Wir hatten einen dualen Studenten, der 3 Jahre bei uns tätig war und auf der anderen Seite sein duales Studium gemacht hat. Wir haben immer mal Jahrespraktikanten. Das haben wir eigentlich immer. Jetzt haben wir gerade wieder einen neuen, der ein Jahr bei uns bleibt, ein Jahrespraktikant. Aber ich sag mal, der klassische Mitarbeiter, der bei uns sitzt, eher weniger. Mhm. Das hängt auch damit zusammen, in der Immobilienbranche ist es halt meistens so, dass Leute mehr oder weniger, ja, ich sag mal, nicht unbedingt als im Angestelltenverhältnis arbeiten, sondern die arbeiten auf Provision. Und das ist auch so ein bisschen ein schwieriges Thema in der Branche und wir wollen das jetzt nicht, also wir haben das für uns entschieden, dass wir das nicht machen. Wir sind zu zweit, damit sind wir sehr happy und wir haben halt immer noch irgendwie einen Studenten oder einen Praktikanten, die uns dann zuarbeiten. Mhm. Kommen wir manchmal an unsere Grenzen, dann wird es auch einfach mal später am Abend, aber wir haben uns dazu entschlossen, das tatsächlich zu zweit zu machen.
Das so zu machen. Mhm. Wenn du sagst, also ihr macht das jetzt seit 10 Jahren, nach wie vor die richtige Entscheidung gewesen?
1000% ja. Auch wenn die Immobilienbranche gerade etwas schwierig ist, muss man sagen. Das ist jetzt aktuell nicht gerade eine Branche, die wahnsinnig viel Freude bereitet. Wir arbeiten sehr, 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 sehr viel. Wir haben ein Riesenportfolio von Immobilien. Eigentlich das, was sich jeder Immobilienmakler, Immobilienmaklerin wünscht. Viel, viel Immobilien zu haben, die verkauft werden können. Nur die aktuelle Situation, die wirtschaftliche Situation, die Bankensituation, die Zinspolitik machen es halt gerade aktuell wirklich schwierig für potenzielle Käufer ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Von daher, wir haben ein großes Portfolio. Die Käufer sind jetzt ja so semi da, sag ich mal. Mhm. Deshalb momentan ist es gerade etwas anstrengend, aber ansonsten ja mit allen Höhen und Tiefen, ich würde es jedes Mal wieder machen. Also ich würde die Entscheidung jedes Mal wieder so treffen.
Klingt danach, als würdest du tatsächlich Zufriedenheit erleben.
Auf jeden Fall, ja. Das Schöne ist halt auch, dass ich einfach so entscheiden kann, wie wir es wollen. Also das ist einfach, wir sind nicht von irgendjemand abhängig, sondern wir entscheiden so, wie wir wollen. Wir entscheiden mit Herz und Verstand. Wir hören auf unser Bauchgefühl und sagen, okay, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Mit Claudia habe ich wirklich eine ganz tolle Partnerin gefunden, wie wir uns super ergänzen. Also wir sind jeden Tag glücklich, in unserem schönen Büro zu sitzen und auch wenn manchmal die Stirnfalten etwas ins Grübeln geraten oder...
Warte mal, ich guck mal, da sind keine.
Dann sagen wir jedes Mal, wir haben die richtige Entscheidung getroffen und wir würden es immer wieder so machen. Mhm. Muss man auch dazu sagen, durch ich nenne es immer mein erstes Leben, da war ich ja 17 Jahre auch schon mal selbstständig. Das ist natürlich auch schwierig, wenn du aus so einer langen Selbstständigkeit kommst und dann wieder diesen 9-to-5-Job irgendwo machen sollst. Also für mich ist das alles mit allen ja Vor- und Nachteilen. Natürlich arbeiten wir viel am Wochenende. Wir haben letzte Woche haben wir locker eine 65-70-Stunden-Woche gehabt, aber wenn ich am Mittwoch sage, ich nehme mir einen freien Nachmittag, dann ist es halt auch in Ordnung. Also mit allem, was dazugehört, ja, wir würden es wieder machen.
Von ganzem Herzen.
Von ganzem Herzen, genau.
Wenn ich dir zuhöre, neben dieser Zufriedenheit und der Begeisterung für deine Arbeit, die ich da höre, als du von deinem Wechsel gesprochen hast, wie auch die Entscheidung gefallen ist, dass ihr euer eigenes Büro aufmacht, habe ich den Eindruck, dir ist diese Freiheit und die Gestaltungsmöglichkeit auch sehr wichtig. Darf ich dich das fragen, zurückblickend, als du nicht in Führung warst, sondern geführt wurdest? Du hast gesagt, es war schon manchmal einengend. Also wie hast du es erlebt und wie versuchst du jetzt mit euren Mitarbeitern, die immer wieder mal da sind, das umzusetzen, diesen Gedanken von Freiheit und Gestaltungsspielraum?
Ja, das Schlimme war auch, dass wir nicht nur in irgendeinem Korsett drin gesteckt haben, wo du halt nach den Spielregeln deines Arbeitgebers agieren musstest. Und das war dort jetzt ohne Namen zu nennen, aber bei dieser großen Immobilienmarkt, da wurden schon sehr strikte Regeln aufgestellt, an die du dich halten musst. Und unter den Mitarbeitern auch selbst herrschte eine wahnsinnig große Konkurrenzdenken. Das heißt, das war richtig schon eine harte Ellbogentechnik. Und da habe ich relativ schnell gespürt, dass ich da überhaupt nicht mit zurechtkomme, weil das ist einfach nicht so, wie ich leben möchte, wie ich mit anderen Menschen umgehen möchte. Ich möchte Fairness und ich möchte Offenheit und Transparenz. Und das habe ich tatsächlich nur bei Claudia dort gespürt, weil wir uns auch gegenseitig immer mal Urlaubsvertretungen gemacht haben. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir beide dieselben Werte in uns tragen. Und das ist halt einfach auch gut matcht, dass wir sagen, okay, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir unterstützen uns und gehen hier nicht mit Ellbogen ausgestreckt links und rechts hier durch. Das ist aber, wie gesagt, auch einfach dem Vertrag geschuldet, den du da unterschreibst. Da muss halt jeder mehr oder weniger für sich selbst kämpfen und das macht auf Dauer keine Freude. Und dann bist du halt wirklich dem Kunden so nah, wie du ihm halt nur sein darfst. Aber da gibt es halt auch Wege, wo du sagst, naja gut, bis hierhin, alles andere soll sich der Kunde selber drum kümmern. Das sind Dinge, die leben wir jetzt ganz anders. Also bei uns ist der Kunde tatsächlich, wie man es so schön sagt, König. Bei uns ist der Kunde, der wird von A bis Z, wenn er das denn möchte, betreut bis zum Schluss. Und das schätzen unsere Kunden und das leben wir auch gerne, weil wir der Meinung sind, nur dann ist ein Auftrag auch richtig gut abgehandelt. Und wenn alle zufrieden sind, der Käufer, der Verkäufer, der Makler und alle sind happy, dann finde ich, haben wir einen guten Job gemacht und dann sind wir auch stolz auf uns. Und dann ist es auch für uns einfach, für mein Herz, für mein Verstand, für meinen Bauch das Richtige gewesen. Klar, wir wollen alle Geld verdienen. Es geht natürlich immer irgendwo darum, jeder will Geld verdienen. Natürlich geht es darum, morgens da zu sitzen und zu sagen, ich muss gucken, dass das Rad rumläuft. Aber Geld ist nur die eine Säule in unserem Business. Wir sind ja, der Immobilienmakler ist ja, oder die Immobilienmaklerin ist ja auch schon ein schwarzes Schaf, oftmals in der Branche oder in der Berufsbranche. Von daher, da muss man halt auch immer gegen ankämpfen, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin und wir schauen jeden Tag, dass wir da ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen können und dass wir halt einfach anders agieren, als es vielleicht andere tun.
Jetzt hast du mir glatt eine Frage vorweggenommen, die mir auf der Zunge lag, nämlich, wie geht's dir damit? Also wenn du sagst, du versuchst auch wirklich mit Vorurteilen aufzuräumen, aber welches Gefühl stellt sich denn dabei ein, wenn du mal wieder mitbekommst, da hat dich jemand in eine Schublade gesteckt oder es begegnet dir vielleicht jemand mit Misstrauen, der aber eigentlich ein Kunde, eine Kundin von dir ist. Was macht es mit dir?
Ja, das ist tatsächlich, am Anfang hat mich das mehr berührt, als es heute ist. Man härtet natürlich auch ein bisschen ab. Es ist natürlich leider so nach dem Motto, ja, der Immobilienmakler oder die Immobilienmaklerin, die gehen 2-3 Mal eine Immobilie, schließen auf, kriegen die fette Courtage, laufen mit einer Rolex darum, haben draußen einen 911er vor der Tür, ja. Alles schöne Klischees, funktioniert vielleicht auch bei manchen, aber wir klären halt die Kunden, also sowohl die Eigentümer als auch die Käufer, wirklich da gut auf, dass wir sagen, so ist es halt nicht, sondern schaut mal, gerade wenn wir einen neuen Kunden jetzt bekommen, einen Verkäufer, dass wir sagen, schau mal, was wir hier alles für dich machen. Das machen wir wirklich mit sehr, sehr ausgetüftelten Präsentationen, dass der Kunde wirklich sieht, was da von A bis Z dranhängt. Natürlich gibt es manchmal eine Immobilie, die schließt man 2-mal auf und kann sie verkaufen. Aber es gibt auch Immobilien, da rennen wir 30 und 40 Mal hin, bis wir den richtigen Käufer haben. Und dann relativiert sich das alles wieder. Also ich sag mal, wir klären auf. Ich glaube, da kommt natürlich auch so ein bisschen, sowohl bei Claudia als auch bei mir, einfach das Menschliche einfach rüber. Wir sind sehr empathisch, wir kommen authentisch rüber. Und ich glaube, das ist das, was uns einfach hilft, auch bei den Kunden gut anzukommen. Und wir genießen einen sehr guten Ruf in Wiesbaden und den haben wir uns wirklich sehr hart erarbeitet. Aber ich glaube, es ist wirklich nur, wenn du authentisch, empathisch und transparent rüberkommst, dann vertrauen dir die Kunden. Und das sind auch so das, was wir leben wollen. Und dann kann man auch mit den Vorurteilen schon ganz gut aufräumen, muss man sagen. Und derjenige, der glaubt, Immobilienmakler wären alles irgendwie Abzocker oder haben da ihre Vorurteile, mein Gott, alle kannst du sowieso nicht glücklich machen, sag ich mal. Also von
daher.
Okay,
also das heißt, das gehört für dich auch dazu, zu sagen, ich tue, was ich kann, aber ich kann mich dann auch abgrenzen.
Genau, genau.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich auch, dass da viele Werte dahinter stecken, die du reflektiert hast. Ich würde gern nochmal so aus Führungssicht auf die Leute zu sprechen kommen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wenn du sagst, das sind duale Studenten oder auch Praktikanten, dann ist mein Bild, das sind eher junge Menschen. Leute, die sich auch im Berufsleben ja erstmal orientieren müssen. Ich persönlich finde, das ist eine ganz besondere Führungsherausforderung. Welche Wege hast du denn, um denen auch gerade in dieser Branche, die ja nicht ganz einfach ist und vorurteilsbelastet ist, um denen klarzumachen, was euch wichtig ist und was eure Werte sind, also wie ihr diesen Beruf leben wollt, diese Profession füllen wollt?
Jetzt muss man dazu sagen, manchmal sind das relativ junge Leute, ganz klar, sowohl Mädchen als auch Jungs. Die sind dann manchmal erst 17 oder 18 tatsächlich.
Wow, ja.
Ja, also wirklich sehr, sehr jung. Und die sind jetzt auch gar nicht so, dass machen dann vielleicht gerade ihr Fachabi irgendwie und brauchen ein Jahrespraktikum. Wir haben da wirklich ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und da geht es manchmal gar nicht darum, dass die im Nachhinein vielleicht in der Immobilienbranche tätig sind. Vielleicht gehen die nachher in ganz andere Bereiche. Aber wir vermitteln einfach unsere Werte, wie wir leben, was für uns im Leben wichtig ist, wofür ich einstehe, wofür ich stehe. Und denen einfach so ein bisschen da was an Hand zu geben und zu sagen, es geht nicht immer nur darum, sondern schau doch auch mal dahin oder mach das mal so. Es geht um eine Grundorientierung. Es geht darum, den Beruf besser zu verstehen. Wie geht es mit der Administration? Wie geht es mit der Kundenbetreuung? Man lernt bei uns natürlich, wie geht man mit den Kunden um? Wie kommuniziert man? Wie machen wir das? Aber es geht auch ganz, ganz viel um die Persönlichkeitsschiene bei uns. Und wir haben jetzt gerade uns letzte Woche mit Rogine getroffen. Die war ein Jahr hier bei uns. Die kam zu uns. Die hatte wirklich miserable Noten und sollte jetzt ihr Fachabitur machen. Aber sie war eine Liebe. Und du hast gemerkt, sie wollte. Und die ist nach einem Jahr von uns weggegangen. Die hat jetzt ihr Fachabitur mit Bravour bestanden. Und die hat nach einem Jahr, nachdem sie bei uns weggegangen ist, hat sie gesagt, Andrea, Claudi, wisst ihr was? Ich habe so viel bei euch gelernt. Und nicht nur für den Immobilienbereich, sondern einfach auch fürs Leben. Ihr wart so Vorbilder für mich, weil ihr das so toll gelebt habt und ihr seid so Powerfrauen und wie ihr das alles organisiert und auf euren eigenen Beinen steht. Also die war so richtig, ja, dieses, ich sag mal, Frauenpower, davon war sie total überzeugt und das ist natürlich für uns auch großartig, wo wir sagen, Mensch, da können wir jungen Menschen was mitgeben. Also in der Tat, ich glaube, unser Ältester war bisher 27. Und mit denen sind wir alle durch die Bank noch richtig gut befreundet. Wir treffen uns regelmäßig mit denen. Und für uns ist der Austausch einfach schön, weil wir ja von denen auch wiederum was lernen können. Mhm. Die bringen halt wieder auch neuen Schwung mit, weil die sind oftmals computeraffin, richtig fit da drin. Manchmal wird man ja auch im Laufe der Jahre ein bisschen betriebsblind. Und da sind die jungen Leute natürlich auch klasse, weil die sagen, das macht ihr viel zu kompliziert. Warum machen wir das nicht so und so? Also das ist, man lernt gegenseitig voneinander. Das gefällt uns super. Mhm. Das finden wir ganz großartig.
Ich glaube, das, was du beschreibst, Das ist genau die Haltung, die dazu beiträgt, dass Menschen spüren, da ist jemand offen. Ne? Also es ist nicht ein Stiefel, den ihr durchzieht. Natürlich habt ihr Grundprinzipien, aber diese Offenheit dafür, selber etwas zu lernen, sich auch von Menschen, die in einer ganz anderen Situation im Leben stehen, etwas zeigen oder etwas sagen zu lassen und das zu einem Geben und Nehmen zu machen,
genau.
Das führt dann offensichtlich zu so einem vertrauensvollen Führungsverhältnis, in dem ihr steht. Und ich habe mir nebenbei mitgeschrieben, weil das so tatsächlich, ne, also könnten Prinzipien sein, die ich auch aufschreibe und in Trainings weitergebe, ne? Also wenn du sagst, guck mal hier, probier mal das, das ist ja nichts anderes als mal eine Perspektive aufmachen,
genau.
Ideen anbieten und ausprobieren lassen und anderen Menschen Orientierung geben. Also das sozusagen als die Führungshilfen, gerade für junge Menschen im Beruf.
Genau.
Und was ich auch spannend finde, ist, dass du sagst, die lernen ja gar nicht nur spezifisch für diesen Beruf, sondern nehmen darüber hinaus noch ganz viel mit. In vielen Folgen und vielen Gesprächen dieses Podcasts hat sich herausgestellt, dass Führungskräfte wirklich weit mehr sind als die, die in einer Arbeitsbeziehung stehen, sondern wirklich Menschen, die andere in eine Spur setzen können, die Türen aufmachen, die inspirieren oder an mancher Stelle vielleicht ein so abschreckendes Beispiel, dass man einen ganz anderen Weg einschlägt, auf jeden Fall durchaus lebensprägend sind. Von daher spannend, das hier bei dir so wiederzuhören.
Du musst dir vorstellen, Christiane, bei uns ist es natürlich auch so, der Makler ist erstmal ein Immobilienmakler. Aber das ist so eine hochsensible Sache, Immobilien zu verkaufen, Immobilien zu kaufen, hauptsächlich von Verkäuferseite. Da stehen oftmals wirklich auch Dramen hinten dran, das darf man nicht vergessen. Mhm. Da stehen Trennungen dran, da stehen Todesfälle hinten dran, da stehen ja Scheidungen, da stehen Erbschaften, da sind ältere Leute, die nach 50 Jahren aus ihrem Haus raus müssen, weil sie in diesem Haus nicht mehr leben können. Das heißt, da muss schon auch wirklich mit Fingerspitzengefühl mit den Menschen, ich sag mal, den Umgang gepflegt werden. Und da bist du auch nicht nur Immobilienmakler. Also ich bin auch ganz oft, dass ich abends sage, ich bin ganz oft Paartherapeutin, ich bin Seelsorgerin, ich bin Psychologin, ich bin keine Ahnung oder einfach nur mal ein offenes Ohr, wenn Menschen vor dir sitzen und wirklich auch verzweifelt sind und ganz doll weinen und jetzt überhaupt keinen Ausweg finden, wo wir die an Hand nehmen und sagen, okay, ich kann dir momentan vielleicht aus deiner Lebenskrise nicht helfen, aber guck mal, ich habe die und die Erfahrung gemacht und so ein paar Dinge, die kann ich vielleicht auch von meinem Leben wiedergeben. Das war auch nicht immer alles so rund und ich habe auch schlimme Jahre hinter mir. Wenn man das den Leuten sagt und sagt, ich kann dir das anbieten, wo ich dich hier unterstützen kann oder schau doch mal, ob das vielleicht ein Weg für dich ist, dann ist das so weit weg von einem Immobilienmakler. Und das merken wir immer wieder, der persönliche Austausch, auch ganz viele ältere Leute, die uns anvertrauen. Das wiederum hat Claudia als auch ich mit Sicherheit, wir hatten alte Eltern, die wir sehr lange betreut haben, auch als es ihnen nicht so gut ging. Von daher können wir uns in diese Situation sehr gut reinempfinden und können sagen, ja, du kannst hier nicht mit einer Ruckmethode mit den Leuten sprechen und kannst sagen, naja, die wohnen jetzt 50 Jahre hier im Haus, jetzt hier raus und hin und her und ruckzuck. Nein, das sind oftmals wirklich Monate Prozesse, wo wir die Leute immer wieder besuchen gehen, bis es dann endlich so weit ist, bis wir auch diesen Auftrag haben. Also so einfach ist es oftmals nicht. Und abends denke ich manchmal, wow, Andrea, vielleicht solltest du auch heute eine Paartherapie
oder hast mal drüber nachgedacht.
Ja, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht solltest du auch Paartherapeutin noch zusätzlich machen. Also es ist weit mehr als nur der Immobilienmakler. Es ist wirklich eine ganz sensible Geschichte, auch wie man da rangehen muss mit Fingerspitzengefühl und wirklich oftmals hochsensibel. Also mit hoher Diskretion natürlich auch.
Ja.
Das kommt noch hinzu.
Hast du dich darauf, also weil das, was du beschreibst, du sagtest, da stecken ja Dramen dahinter, ne? Also wirklich auch emotionale Situationen.
Ja.
Dir sitzt jemand gegenüber, der weint. Hast du dich darauf irgendwie mal ja vorbereitet, dich da weitergebildet oder machst du es intuitiv, weil du dich da als Mensch so reingibst? Wie?
Ja, ich glaube, so wie du es jetzt gerade sagst, so ist es, Christianes. Weil ich als Mensch halt einfach so bin und weil ich, glaube ich, sehr empathisch bin und mich in Menschen sehr, sehr gut reinempfinden kann, ein sehr, sehr gutes Gespür für Menschen habe. Die Menschen vertrauen mir, die reden gerne mit mir, weil ich auch, glaube ich, einfach mal zuhören kann. Und manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, den perfekten Ratschlag zu haben, sondern manchen Menschen auch einfach nur mal zuzuhören und zu sagen, ich schenke dir jetzt einfach mal mein Ohr. Es geht jetzt gar nicht um deine Eigentumswohnung, die wir verkaufen wollen. Und wenn wir nie zusammenkommen, ist es auch okay, weil der Austausch heute Nachmittag, dass man einfach mal einen Kaffee zusammen getrunken hat und einfach mal jemandem zugehört hat, der ist so viel wertvoller manchmal, als noch eine Eigentumswohnung mehr im Portfolio zu haben. Es ist so. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und umgekehrt genauso. Ich habe ganz, ganz tolle Menschen schon in diesen Jahren getroffen, die mir auch geholfen haben, von denen ich auch was gelernt habe, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, das war so ein netter Austausch. Und egal, was da draus wird, ob wir uns jemals wiedersehen, es war so toll, diese 2 Stunden Austausch, wo ich auch wieder was fürs Leben lerne. Mhm. Das macht halt Freude, einfach mit Menschen zu arbeiten.
Das springt hier gerade über, ne? Also wir sitzen per Videokonferenz zusammen, aber das springt jetzt bei mir über und ich hoffe, die HörerInnen da draußen, die merken das auch. Und was ich toll finde ist, das, was du beschreibst jetzt deine Kundenbeziehung, aber da geht's ja auch um Kundenführung. Mhm. Und ich möchte das gern unterstreichen, weil ich glaube, dass das für jede Führungsbeziehung gilt. Das, was du da betreibst, ist Beziehungspflege und Kontaktpflege. Mhm. Und zwar mit einer großen Freiheit. Mhm. Ja. Also es ist schön, wenn was klappt und wenn daraus ein Vertrag wird. Mhm. Und wenn nicht, dann hatten wir aber trotzdem als Menschen einen guten Kontakt. Mhm. Und das ist tatsächlich was, was für eine Beziehung und für einen guten Kontakt so eine wichtige Grundlage ist. Und du hast noch was gesagt, wo ich aufgehorcht habe, weil du meinst, du erzählst auch viel von dir und von schwierigen Situationen, die du schon durchstanden hast, heißt ja auch, du zeigst dich durchaus verletzlich, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Also ja, es ist immer so ein bisschen zwei Seiten. Ich bin, glaube ich, jemand, der Menschen schon relativ schnell gut einschätzen kann. Was sagt mein Bauchgefühl? Mag der es gut mit mir oder ist das eher jemand, der das irgendwie ausnutzen könnte? Also ich sag mal, mein Gespür für Menschen ist, glaube ich, schon außerordentlich gut. Meine Menschenkenntnis hat mich selten im Stich gelassen. Von daher bin ich auch oftmals wirklich auch direkt ein sehr offenes Buch. Und wenn mich Menschen berühren und die mir ihre Geschichte erzählen, dann erzähle ich auch oftmals schnell meine Geschichte. Und das tut dann beiden irgendwie gut, weil man sagt, naja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Es ist nun mal so, wenn man spürt, der andere hat ja irgendwie auch irgendwie was erlebt und sitzt jetzt vor mir und kann trotzdem wieder offen darüber reden und kann mir jetzt bei meiner Thematik helfen. Weil ich habe auch eine Trennung hinter mir. Ich habe einen Partner verloren durch einen Tod. Also ich kann in vielen Bereichen auch schon mitreden, wo ich sage, das waren alles Zeiten, wo ich auch dachte, mein Gott, wie soll es jetzt weitergehen, Andrea? Wo ich wirklich auch zu Hause gesessen habe und geweint habe. Und ich gedacht habe, wie soll dein Leben überhaupt wieder weitergehen? Und dann stehst du morgens auf, die Sonne scheint, die Nacht hast du auch überlebt, also wieder weitermachen. Und einen Tag nach dem anderen und irgendwann merkst du, okay, die schlimmen Tage werden weniger. Irgendwie muss es weitergehen, positionier dich neu, wo sind neue Wege? Und ich glaube, damit kann ich auch vielen Menschen helfen. Und ich kann wirklich dazu sagen, dass sehr, sehr viele Kunden von mir tatsächlich mittlerweile Freunde sind. Es ist so. Also ich habe zu 4, 5 Paaren so ein extrem gutes Verhältnis entwickelt, dass es mittlerweile echte Freunde sind und wir uns regelmäßig privat treffen.
Das sind aber nicht die, die du als Paartherapeutin gerettet hast.
Nein. Tatsächlich nicht. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Außer, dass ich die dann, obwohl, ich habe zumindest das hinbekommen, dass sie sich zusammen an einen Tisch gesetzt haben und wir das Ganze auch besprechen konnten, wie es jetzt mit
dem auch eine Leistung.
Auch eine Leistung, genau. Man sagt das immer so, aber wenn aus Kunden Freunde werden, ist doch großartig. Es sind so wunderbare Menschen, die ich durch meinen Beruf mittlerweile kennenlernen durfte. Und das macht mir jedes Mal wieder sehr viel Freude.
Ohne auf dem Thema Krisen insistieren zu wollen, aber weil du gerade beschrieben hast, dass du selber auch schwere Schicksalsschläge erlebt hast, aus denen du dich rausgekämpft hast, was gibt dir den Mut oder was gibt dir denn die Kraft, dir zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf, die Sonne scheint, ich gucke, welche Möglichkeiten es gibt?
Also ich glaube, da zählt natürlich immer dazu, dass ich generell eine starke Persönlichkeit bin. Also so schnell haut mich nichts um. Ich bin schon jemand, der positiv durchs Leben geht, der auch einfach nach dem Ansatz lebt. Es ist irgendwie für irgendwas gut. Natürlich, wenn du deinen Partner verlierst, dann denkst du erstmal, liebes verkackte Universum, ich muss es leider so sagen, was genau willst du mir damit sagen? Was soll das jetzt? Und du verstehst es nicht und du willst es auch nicht verstehen und trotzdem immer wieder rausziehen und zu gucken, es nutzt ja nichts, das Leben muss irgendwie weitergehen. Was hätte dein Partner, dein verstorbener Partner gewollt? Nämlich genau das, dass du morgens aufstehst, dass du weitermachst und natürlich für mich absolut Prio Nummer eins ist meine Familie, das sind meine Geschwister. Unsere Eltern leben leider schon lange nicht mehr, aber das sind meine Geschwister, das sind ja meine Familie und mein sehr, sehr enger Freundeskreis, mein Partner, die mich, also mein neuer Partner, die mich tatsächlich da auch auffangen und mir Unterstützung und Halt geben. Ohne meine Familie wäre das auch schwierig gewesen, aber wenn du einen starken Familienverbund hast und den haben wir und einen Zusammenhalt, das ist schon mal die halbe Miete. Einfach das Gefühl, du bist nicht allein. Und dann bin ich trotzdem aber auch, ich glaube, einfach auch so ein bisschen so eine Kämpfernatur. Also so schnell haut mich dann doch nichts um. Und ich kann auch meine verletzliche Seite zeigen, aber ich bin, glaube ich, schon einfach eine starke Persönlichkeit. Und das hat sich jetzt in den letzten 3 Jahren auch bewahrheitet. Da musste ich oftmals tatsächlich Tage durch die Hölle gehen. Aber es ist immer wieder Licht am Ende des Tunnels. Und nach den 2,5 Jahren, wo mein Partner jetzt gestorben ist, kann ich das wieder mit ganz anderen Augen sehen. Habe ich gerade zu einer Freundin die Tage gesagt. Ich sage, weißt du, so schlimm wie der Tod von Michael war, so extrem weiter hat er mich, Andrea Volz, nochmal die letzten 2 Jahre nach vorne katapultiert. Also mich als Persönlichkeit. Und dafür ist es doch auch gut. Also wenn man es so sehen will, weißt du?
Ja, das Wort begnadet fällt mir ein. Denn das heißt tatsächlich, dass es dir ja offenbar gelingt, in dem, was dir begegnet, das zu sehen, was es ist, nämlich das Leben, was dir da was anbietet.
Genau.
Und was hinliegt und was irgendwie gelebt werden will. Und diese Herausforderung nimmst du an und sagst, genau, okay, dann lebe ich dich jetzt, liebes Leben, und mach das mal.
Genau.
Und guck, was da passiert. Und offensichtlich öffnen sich viele Türen. Also für mich klingt es, wenn ich es in ein Gefühl übersetzen sollte, nach einem ganz großen Grundvertrauen.
Ja.
Darin,
ja,
dass das Leben weitergeht und es auch gut mit dir meint,
ja,
ganz am Ende.
Genau.
Und dass du auch dafür sorgen darfst, dass es dir gut geht.
Ja, genau. Das hast du so auf den Punkt gebracht, Christiane. Genauso würde ich es auch schreiben oder unterschreiben. Und meine sehr, sehr gute Freundin Rosa, die sagt immer, Andrea, der liebe Gott schenkt nur den Leuten die Herausforderungen, die sie auch meistern können. Also von daher, ja, es war manchmal nur ein kleiner Trost, aber irgendwie geht es dann trotzdem. Und ich glaube, um dann wieder zurückzukommen, ich glaube, das ist auch einfach die Stärke, die ich anderen Leuten mitgeben kann. Aber trotzdem, wir hatten letzte Woche 2 sehr intensive Präsentationen, wo es auch um viel geht bei uns. Den einen Pitch haben wir schon den Zuschlag bekommen. Und am Anfang, wenn du dann morgens in die Präsentation gehst und dann waren das 2 Herren, die vor uns saßen und da ging es wirklich um viel, dann bist du erst vielleicht einen Moment auch eingeschüchtert, wo du sagst, kommt jetzt ein ganz hohes Tier aus Frankfurt und das wollen wir ja auch alles gut machen. Und trotzdem habe ich zur Claudia gesagt, wir bleiben einfach so, wie wir sind. Wenn es zu uns kommen soll, das ist mein Credo. Wenn es zu uns kommen soll, kommt es zu mir. Und was nicht zu mir kommt, soll nicht zu mir kommen, dann gibt es Gründe. Ich glaube, das Universum meint es ganz gut mit mir und deshalb vertraue ich darauf, die richtigen Türen öffnen sich für mich.
Ich finde es super. Du sprichst mir, ohne das Wort zu benutzen, insofern aus der Seele, weil du hier für mich nochmal zeigst, wie Selbstführung auch funktioniert und was Selbstführung auch bedeuten kann. Nämlich sich tatsächlich dem Leben zu stellen, sich bewusst zu machen, was kann ich nicht, was bin ich auch nicht. Und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt ja am Ende des Tages, dich aber auch nicht zu verbiegen, sondern darauf zu vertrauen, dass das, was zu dem passt, was du bist, auch kommen wird und dass das auch gelingen wird. Und ich glaube, das ist was, was so ganz, ich sage jetzt mal klassische Führungskräfte, die in einem großen Unternehmen in einer Hierarchie eingebunden sind, was denen ja häufig verschwimmt vor Augen, ne? Weil die vor allen Dingen ganz stark diesen Druck spüren, der da kommt, aus dem sie sich kaum befreien können. Mhm. Und diesen Führungskräften wünsche ich immer so viel mehr, dass sie etwas davon sehen könnten, ja, dass sie stärker für sich selber auch nochmal sagen könnten, ich übernehme vor allen Dingen Verantwortung dafür, wer ich bin und wie ich bin. Mhm. Und akzeptiere, dass manche Dinge nicht kommen und dass der Ort, an dem ich bin, dann vielleicht auch nicht passt.
Genau.
Und dass ich mir einen anderen suche. Eigentlich ähnlich, wie du es gemacht hast, bevor du diesen Schritt zum eigenen Immobilienbüro getan hast. Ja, wo du auch gesagt hast, das passt nicht. Ich möchte so nicht meine Tage verbringen.
Ja, und ich glaube, es ist irgendwie auch nochmal eine Frage des Alters. Je älter man wird, umso mehr hinterfragt man natürlich auch Dinge, weil man auch durch diese Schicksalsschläge, Eltern sind gegangen, Partner ist gegangen. Man sieht, dass die Dinge endlich sind. Und dann ist es natürlich auch nochmal wichtiger zu sagen, na ja, ist es jetzt wirklich so wichtig oder was ist jetzt gerade wichtiger? Genieß doch einfach mal den Moment, guck morgens in den Spiegel und sei in Ordnung mit dem, was du da gerade machst. Also mich ständig zu verbiegen, klar, es hört sich jetzt alles so an, natürlich muss Claudia und ich auch oft eine Rolle spielen, wo wir sagen, passt mir jetzt nicht so wirklich. Die muss jeder. Es geht natürlich auch ums Business. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie den ganzen Tag sich zu beweihräuchern, wie toll man ist und was man alles gerne machen würde und dass das alles so zu einem fliegt. Nein, ganz bestimmt nicht. Dass man natürlich auch manchmal alles zusammenkneifen muss und sagen muss, passt mir jetzt gar nicht. Aber gut, auch da müssen wir manchmal mitgehen. Aber wir vermeiden das schon zum größten Teil. Das hat sich also auch bestätigt, wenn das von Anfang an irgendwie schon schwierig ist und wenn von Anfang an die Chemie und die Basis nicht passt, dann wird's auch hinten raus blöd. Und das ist einfach doof, weißt du, für alle Beteiligten. Und die Kunden bei uns sind wirklich so, wenn die Vertrauen zu uns gefasst haben und sagen, ja, wir committen uns jetzt hier und wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten, dann sind das wirklich zu 95% Leute, die uns so dermaßen vertrauen, dass wir die auch in anderen Prozessen begleiten dürfen. Mhm. Da geht's um einen Umzug, da geht's um Handwerker, da geht's um, mein Kind braucht jetzt hier eine neue Schule. Also die lassen sich dann von uns auch in anderen Bereichen wirklich beraten und kommen immer wieder mit irgendwelchen Themen zu uns. Und das ist doch ein großartiges Kompliment für uns.
Total. Das ist der totale Vertrauensbeweis, genau. Ne? Wenn, also so viel existenzielle Fragestellungen, genau. Da geht's ja um Leben und Wohnen, genau. Ja, die jemandem anzuvertrauen, das ist super.
Deshalb sagen wir immer, wenn ein Kunde das wünscht, dann bekommt er von uns das Rundum-Sorglos-Programm. Dann kann er sich diese Themen einfach aussuchen, die für ihn wichtig sind. Aber viele Kunden nehmen das an und es hängt mit Sicherheit einfach mit unserem großen Herz zusammen.
Ja. Also, da ist er wieder. Nochmal ein Haken dran.
Da ist er wieder.
Du, ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Du hast schon zwei Stichworte geliefert. Ich versuche mal, ob ich da eine Brücke bauen kann.
Ja.
Eine eurer jungen Mitarbeiterinnen hat gesprochen, die letzte, die jetzt ihr Fachabitur so gut gemacht hat, die hat bei euch Frauenpower erlebt.
Ja.
Und du hast gerade erwähnt, dass wenn da ihr zwei Männern, gesetzten, gesettelten Männern gegenüber sitzt, es vielleicht auch manchmal erstmal einschüchternd sein kann. Und du hast mir auch erzählt, Frauen auf der einen Seite, einschüchternde Männer auf der anderen Seite, du hast ein Maklerinnen-Netzwerk gegründet.
Genau.
Was hat's damit auf sich und inwieweit bist du denn als Netzwerkgründerin in Führung gegangen?
Ja, da muss man dazu sagen, es gibt in Wiesbaden drei andere Maklerbüros oder Maklerinnenbüros, die von Fraueninhaber geführt sind. Und wir haben immer schon mal locker zusammengearbeitet. Das muss man sich so vorstellen. Der eine hat einen Kunden, hat aber gerade nicht die passende Immobilie. Und wenn man dann jetzt bei der anderen die Immobilie gesehen hat, dann hat man, weil man sich halt kennt von irgendwelchen Veranstaltungen und weil man halt mehr oder weniger auch mehr um die Ecken hier ist. Die eine hat das Büro 200 Meter von uns entfernt. Man kennt sich halt so. Und dann hat man sich immer schon mal angerufen und hat gesagt, du, ich habe gesehen, ihr habt hier eine Wohnung, ich hätte da vielleicht den passenden Kunden. Also man hat schon mal so locker so ein bisschen zusammengearbeitet. Das hat immer sehr, sehr gut geklappt. Und irgendwann haben wir uns da zusammengesetzt und haben gesagt, sag mal, was haltet ihr denn davon, einfach um für die großen Player, die am Markt sind, die ja immer mit ihrem wahnsinnig großen Netzwerk, ich sag mal, werben 500 Mal weltweit haben wir gesagt, das, was die können, können wir ja auch für Wiesbaden aufstellen und können sagen, wir haben hier 4 inhabergeführte Unternehmen nur von Frauen und wir machen das erste Maklerinnen-Netzwerk in Wiesbaden. Und das haben wir vor 3 Jahren oder ist schon 4 Jahre, ich glaube schon 4 Jahre her, gegründet. Jeder hat so 25 ja, wichtige Kunden eingeladen. Dann hatten wir 100 Kunden und haben das wirklich ganz, ganz groß hier in der Gastronomie in Wiesbaden gefeiert, auf der Terrasse und haben es da so richtig krachen lassen und haben gesagt, hier, das erste Maklerinnen-Netzwerk, weil die sind halt auch wahnsinnig gut am Start. Die haben auch eine totale Frauenpower und die arbeiten ähnlich wie wir mit denselben Werten. Von daher war das leicht für uns, sich mit diesen Damen zusammenzutun und zu sagen, wir arbeiten auf Augenhöhe und das macht wirklich große Freude. Und auch wenn wir gerade mal nichts irgendwie zusammenreißen, dann setzen wir uns alle 3 bis 4 Wochen zum Lunch zusammen und tauschen uns ein bisschen über die Branche aus und manchmal auch einfach, welcher neue Schuh gerade aktuell und interessant ist. Also von daher, auch da hat sich jetzt eine tolle Freundschaft entwickelt. Und wir wollen einfach zeigen, wie wichtig es ist, weil das fehlt ja in vielen Bereichen immer noch. Das sind ja viele Bereiche, sind ja doch noch sehr, sehr männerlastig oder die von Männern geführt werden. Und wir wollten auch einfach mal zeigen, Frauen können das mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser. Und wir lassen uns auch von den Herren, die da morgens kommen, nicht wirklich einschüchtern. Aber klar, es ist immer noch so ein bisschen, ja, kommen jetzt 2 hohe Führungspositionen aus Frankfurt und auch was die so einfach mitbringen, wie die uns sehen. Aber ich glaube, wir können das ganz gut, sowohl Claudia als auch ich sind starke Persönlichkeiten und das können wir dann auch ganz gut wuppen. Aber es ist natürlich ein Thema und das wollten wir mal mit dem Maklerinnen-Netzwerk so ein bisschen aufklären, dass wir sagen, was ihr könnt, können wir schon lang. Kommt sehr gut an. Besonders wenn du mit Kunden, also wir werben da ja auch richtig, wir nehmen das auch richtig als Marketing-Tool, dass wir bei Kunden, deren Objekt wir verkaufen wollen, dass wir sagen, so, also sie kriegen nicht nur Heske Volz und sie, sondern wenn sie mögen, wir arbeiten hier auch noch mit dem Maklerinnen-Netzwerk, wir können das auch wirklich breit aufstellen und breit streuen und es kommt super an, besonders bei den Damen, die finden das ganz toll.
Was fühlt sich da anders an als in der Zusammenarbeit mit Männern? Also es ist wahrscheinlich, ich meine jetzt ne, das volle Stereotyp, es ist ja nicht nur der Austausch über die neueste Schuhmode. Nein. Also nett, aber...
Es ist tatsächlich, was wir jetzt schon oft erwähnt haben, es ist tatsächlich auch die Empathie und das Einfühlungsvermögen, gerade in diese sensiblen Themen. Bei unserem früheren Arbeitgeber haben wir das ja auch dieselbe Thematik gehabt. Auch da hast du Todesfälle, auch da hast du Scheidungen und da hatten wir sehr viele Männer, die dort gearbeitet haben. Und haben immer wieder festgestellt, wenn es wirklich so, ich sag mal, um die richtige Feinfühligkeit geht, um das richtige empathische Reingehen, da sind die Frauen einfach besser. Das ist so. Also das ist jetzt kein Vorurteil. Es gibt mit Sicherheit auch Männer, die das sehr gut können. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass das Frauen einfach besser können. Auf der anderen Seite gab es auch manchmal die Situation, wo man gespürt hat, hier, da ist jetzt besser, wenn da ein Mann irgendwie mit agiert. Also das muss man halt immer so ein bisschen spielen. Ich glaube, dass bei uns in der Branche diese Werte zumindest aktuell viel wichtiger sind als je zuvor. Und da habe ich einfach das Gefühl, das können Frauen besser.
Trauen die sich das eher?
Ja.
Sind wir so erzogen?
Ja, ich glaube, die trauen sich das eher. Oder vielleicht ist es auch genetisch veranlagt, ich weiß es nicht. Aber sie können es auf jeden Fall besser als Männer. Männer sind ja schon eher strukturierter und gehen ganz anders an Sachen ran. Die sind schon eher dann zahlenorientiert. Wir haben das auch bei unserem letzten Jahrespraktikanten festgestellt. Der war super, aber der geht so richtig analytisch an Dinge dran, wo wir sagen, nee, Richie, so können wir das nicht machen. Wir müssen erstmal den Weg A gehen und dann können wir auch B kommunizieren. Aber lass uns erstmal die persönliche Ebene aufbauen. Also der war schon bei B, wo wir noch lange bei A waren. Und A ist halt wichtig, um zu B zu kommen. Das ist so. Mhm. Und der ist ganz anders an viele Dinge rangegangen. Der war toll. Der hat das auch toll mit den Kunden gemacht. Aber dem fehlte halt auch erstmal so ein bisschen das Gespür für die Situation aufzubauen. Und ich glaube, das können Frauen einfach besser. Gerade wenn es um Scheidungen oder so geht. Also alle in diesem Maklerinnen-Netzwerk haben eine Scheidung schon hinter sich.
Na super.
Ja, ja. Toll, gell? Und wissen, aber auch das ist dem Alter wahrscheinlich geschuldet. Und wissen, wie man sich da fühlt, was da zu regeln ist. Also der eine hat Kinder, der andere nicht. Da geht es auch um Immobilien, da geht es um so viel zu regeln. Das heißt, diese Situation, die poppt ja dann auch immer wieder so richtig auf, wo du sagst, oh Gott, ich weiß genau, wo ihr jetzt steht. Da habe ich vor 12 Jahren auch gestanden und glaube, man kann sich da besser reinversetzen. Sag ich jetzt mal.
Das finde ich ist, ne, das ist, ja, also das ist ja auch Empathie, ne, dieses Mitempfinden und auch das sich reinversetzen können in die Situation des anderen oder des Gegenübers. Und ich bin mir nicht sicher, ob man alles selber erlebt haben muss, aber ich glaube, was du brauchst, ist eine Bereitschaft, dich irgendwie auf das Gefühl einzulassen, was beim anderen gerade ist. Also du musst es nicht selber durchleben. Ich finde, du musst den Zorn oder die Trauer, was in der Scheidung steckt oder ne, beim Tod eines Angehörigen, du musst das nicht miterleben, aber den Raum dafür halten können, dass das da ist. Und das kannst du wahrscheinlich etwas besser, wenn du die Erfahrung auch selber schon mal gemacht hast. Ja, aber ich glaube, man kann es auch lernen. Ich überlege gerade, vielleicht so eine Schule für Männer? Wie fühle ich was?
Ja. Wir wollen jetzt die Männer auch nicht. Ich liebe ja die Männer. Also alles gut. Alles wunderbar. Aber es gibt halt doch mehr Männer, die nicht zuhören können, als dass sie gut zuhören. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Vielleicht ist es jetzt auch ein Vorurteil. Also ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Es gibt wenige Männer, die meines Erachtens so richtig gut zuhören können. Und das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Es ist tatsächlich so, manchmal reicht auch einfach mal das offene Ohr. Lass doch den anderen einfach mal reden. Hör ihm doch einfach mal richtig zu. Unterbrich ihn nicht, mach keinen Hans-Kuck in die Luft. Hör ihm doch einfach mal zu und nimm das mal ernst, was die gegenüberliegende Person dir gerade erzählt. Da spielt ja auch Geduld irgendwie eine Rolle. Vielleicht sind da auch Frauen irgendwie geduldiger oder können das irgendwie besser fühlen, haben da mehr Zeit für sich geblockt als ein Mann. Okay. Die sind ja vielleicht eher faktenorientiert, als zu sagen, oh, soll ich mir jetzt da anhören? Wieso, weshalb, warum? Ja. Vielleicht. Aber es gibt mit Sicherheit auch große Ausnahmen.
Also das, was du beschreibst, sind auf jeden Fall Qualitäten, die wichtig sind, um mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Mir begegnen viele Leute, die sich mit dem Zuhören schwer tun. Ich kann es jetzt tatsächlich geschlechtsmäßig gar nicht so festmachen, aber Tatsache ist, sich überhaupt einzulassen. Ich glaube, das ist der Punkt, ja. Und das schafft Beziehung. Und ich glaube, es gibt halt bestimmte Zuschreibungen zu Geschlechtern. Und meine Fantasie ist oder meine Hypothese ist, bei Frauen ist es einfach zulässiger, wenn die sich Zeit für Beziehung nehmen. Das wird eher erwartet, dass Frauen es tun, aufgrund bestimmter Geschlechterklischees. Und von einem Mann wird es halt viel weniger erwartet. Und wenn der sich rollenkonform verhalten will, na dann muss er hier ja irgendwie schauen, dass er in der Sache weiterkommt und schon mal ausrechnet, was passiert. Also das ist, glaube ich, auch was, dass das kulturell ja auch so Bilder sind, die das Ganze auch nochmal vorgeben und uns auch in ein Korsett stecken. Aber auf jeden Fall die Qualität als solche, das würde ich auch unterstreichen. Das ist was, was es braucht, um in Beziehung in Kontakt zu treten und um dann auch eine Führungsbeziehung aufzubauen, sei es eine Beziehung der Kundenführung oder Mitarbeiterinnenführung.
Es ist auch so, dass im Immobilienkauf oder auch Verkauf kann man schon sagen, zu 90% die Frauen entscheiden.
Echt?
Also wenn, ja, total. Guck mal, wenn jetzt ein Haus zum Verkauf steht und da kommt ein Paar, was sich für dieses Haus interessiert. Ist auch immer ganz witzig, das kannst du wunderbare psychologische Szenen auch verfolgen und sagen, mein Gott, wenn ich Psychologie nochmal studieren sollte, dann mache ich hier mal meine Analysen danach. Es ist wirklich so, die Frauen sind die Entscheider, weil sie mit dem Bauch und mit dem Gefühl entscheiden, oh ja, ich sehe mich hier schon die Treppe hochlaufen, hier mache ich die Blumen hin, hier spielt mein Kind auf der Schaukel, hier habe ich mein Homeoffice, der Mann entscheidet nach Fakten. Wie alt ist die Heizung? Wann wurde das Dach gemacht? Gibt es hier überhaupt ein Rasenmäher? Weil das ist ja ein Riesengrundstück. Also die sind ganz anders unterwegs. Und dann hilft es wirklich dieses von Frau zu Frau. Mhm. Weil letztendlich entscheidet die Frau zu dem Haus ja oder nein. Wenn es dann wieder um die Verhandlungen geht, also das ist auch, man kann schon sagen, zu 100% so, wenn es dann um die Verhandlungen geht, den Preis zu verhandeln.
Das machen die Männer.
Genau, irgendwie dann den Kredit aufzustellen mit der Bank oder mit dem Finanzberater. Das sind dann wieder die Männer aktiv. Also ich sag mal, die Rollenverteilung, die wird da schon Männlein und Weiblein
krass gelebt.
Total, ja. Total.
Ich fühl's.
Manchmal finden wir es ein bisschen schade, wo wir sagen, Mensch, Mädels, tut euch doch auch mal auf die andere Seite so ein bisschen mit einbringen und so ein bisschen der Mann auch auf die Gefühlsebene. Und dann hilft es, ja, aber es ist wirklich die klassische Rollenverteilung ist da noch ganz, ganz oft so, muss man leider sagen. Und dann hilft es natürlich auch, wenn es eine Maklerin ist, weil die natürlich die Frau auch noch mal besser verstehen kann. Also ich glaube, es hilft schon. Ich glaube, Maklerinnen sind schon erfolgreicher in dem Beruf als Männer, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche großen Immobilien in Frankfurt zu verkaufen, im Bankenbereich, wo es wirklich um harte Fakten geht, um Hochhäuser, um Mehrfamilienhäuser, um richtige Investorengeschichten, dann sind, glaube ich, einfach die Männer stärker, weil das ist immer noch eine Männerdomäne und da punkten mit Sicherheit die Männer. Weil dann, wenn du, da kannst du noch so stark und noch so einen professionellen und coolen Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das ist einfach eine Männerdomäne. Da muss ich die nächsten Jahrzehnte, glaube ich, noch viel tun.
Oh Mann.
Ja.
Dieses Mann-Frau-Thema, das könnte man noch ganz weit vertiefen.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Ich habe eigentlich noch mehr Fragen, aber eine Frage, weil wir das im Vorgespräch kurz berührt haben. Du bist total sportlich und dir ist gesunde Ernährung ganz wichtig und du hast von einem Morgenritual erzählt, wie du jeden Tag in den Tag startest und was du da für deine Gesundheit tust. Und ich wollte dich fragen, zum einen, was ist das für ein Ritual, aber inwieweit sind ja Rituale eigentlich in der Arbeit wichtig?
Ja, Rituale sind auch in der Arbeit total wichtig. Auf der einen Seite sind sie natürlich, ich sag mal, auch ein Stück langweilig, muss man sagen, weil sie halt immer wiederkehrend sind. Aber Rituale sind halt auch schon wichtig fürs Leben, weil sie dir auch eine gewisse Struktur schenken. Oder du weißt, wenn du das nach diesen und diesen Abläufen machst, das hat sich bewährt, das ist gut, da läuft der Prozess gut. Und im Privaten ist es ja genauso. Wenn du Rituale hast, der Tag ist strukturiert, der fängt strukturiert an. Das hat mir gerade in schwierigen Zeiten sehr, sehr gut geholfen, ein Ritual zu haben, zu sagen, okay, stehe morgens auf, dann gehe ich in die Küche, dann trinke ich ein Glas warmes Wasser, danach presse ich mir eine Zitrone aus und trinke die, dann nehme ich einen Esslöffel Schwarzkümmelöl, dann trinke ich meinen grünen Tee und dann ist der Tag schon mal gut gestartet. Das hat mir sehr gut geholfen, weil ich auch gespürt habe, dass es mir persönlich gut tut, dass es meinem Körper gut tut. Und deshalb mag ich Rituale ganz gerne. Nichtsdestotrotz ist es auch immer wichtig, einfach mal den Fokus zu ändern, den Blickwinkel zu ändern und zu sagen, heute lasse ich mal 3 Grad sein. Aber ich finde Rituale schon wichtig. Wenn du selbst merkst, sie tun dir gut oder tun den Prozess gut, tun deine Arbeit gut, dann umso schöner. Und zum Thema Sport, ja, liebe Kraftsport. Also ich liebe Rennradfahren. Das ist eines meiner großen Hobbys. Das ist leider die letzten Monate ein bisschen zu kurz gekommen. Das wird sich aber jetzt wieder ändern, dass ich aufs Radl steige. Und ich mag Kraftsport, also ich gehe morgens ins Fitnessstudio, nicht jeden Morgen, aber regelmäßig und das macht mir sehr viel Freude und das gibt mir auch nicht nur die nötige Kraft hier in den Armen oder in den Beinen, sondern auch die nötige Kraft für den Tag. Also das ist, jeder glaubt da anders, aber das ist halt auch schon wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man regelmäßig Sport macht und sich sportlich betätigt, das macht was mit deinem Mindset, das macht was mit deinen Hormonen und ich glaube, das ist schon einfach ein guter Start für den Tag. Also ich bin auch jemand, ich kann morgens super gut früh aufstehen. Ich gehe ganz früh zum Sport, gehe dann nach Hause, dusche mich, mache mich hübsch, mache mich schön für den Tag, ziehe mich schick an und dann beginnt der Tag für mich eigentlich perfekt, muss ich sagen. Aber ich weiß, es gibt doch Leute, die sind eher Morgenmuffel, die schaffen das morgens nicht. Dann müssen die halt abends zum Sport gehen.
Ich hatte hier mal, ich glaube, der Gast, der mit Abstand am frühesten aufsteht, es war einer aus den allerersten Folgen, der Benedikt Meyer. Ich glaube, der ist jeden Tag schon vor 4 Uhr auf den Beinen.
Okay, so verrückt bin ich jetzt nicht. Also wenn ich morgens zum Sport gehe, ist tatsächlich um 5.30 Uhr, klingelt dann mein Wecker. Dann bin ich so gegen 6.30 Uhr im Sport bis 7:45. Dann bin ich so kurz vor 8 wieder zu Hause, weil das Fitnessstudio ist hier nur 10 oder 5 Minuten zu Fuß entfernt. Und dann habe ich nochmal eine gute Stunde Zeit, um mich 1,5 Stunden fertig zu machen. Und dann let's go. Also es ist aber auch ein großes Thema einfach von mir, der Sport, die Ernährung und dieser ganze, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich versuche das immer so ein bisschen überlegen, wie könnte man dann als zweites Standbein nochmal irgendwie leben. Alles, was mit Langlebigkeit, mit Longevity zu tun hat, mit Ernährung, mit Sport. Also die Ideen hätte ich wahnsinnig viele. Wie könnte man was noch irgendwie integrieren? Aber da fehlt mir momentan einfach die Zeit, weil Heskefolz nimmt uns momentan ganz gut ein. Aber es ist nicht vom Tisch, dass ich vielleicht da auch nochmal in einem anderen Bereich nochmal irgendwie was Neues starte. Lust hätte ich auf jeden Fall, weil ich bin auch schon so jemand, der sich nicht gerne verhaften lässt in irgendwelchen Prozessen, sondern ich habe wahnsinnig viele Ideen. Ich würde ganz gerne nochmal so richtig die Welt umkrempeln. Schauen wir mal, was noch so passiert. Also es bleibt spannend. Ja, vielleicht sitze ich hier irgendwann nochmal, Christiane, erzähle dir von meinem Personal Fitnessstudio mit keine Ahnung.
Ja, ich bin gespannt. Wir bleiben in Kontakt. Natürlich. Und ja, ich habe schon mal vornotiert.
Ja, genau.
Aber so, wenn du erzählst, was, also zum einen, ich finde das Thema Rituale total spannend, weil das ist ja auch eine Antwort, du hast sie selber gegeben auf die Frage, wie kann man eigentlich durch Krisen kommen, und tatsächlich sind Rituale etwas, was da wie so ein Geländer wirkt, ne, woran man sich festhalten kann und was eine Stabilität und eine Sicherheit schafft in Zeiten, in denen eigentlich alles durcheinander fliegt. Da tut es tatsächlich gut. Wenn ich aber höre, dass dein Ritual mit ausgepresster Zitrone, Schwarzkümmelöl und grünem Tee zu tun hat, dann denke ich so, okay.
Gerne mal nachlesen, alles sehr, sehr, sehr gesund. Schwarzkümmelöl für alle Hörerinnen, für alle Hörer. Beschäftigt euch mal mit dem Thema Schwarzkümmelöl, für was das alles gut ist. Und seitdem ich das nehme, und dann dusche ich seit 2,5 Jahren nur kalt. Also ich war nicht mehr krank, ich habe keine Erkältung mehr, mir geht's gut. Also scheint irgendwie zu helfen.
Okay, also ich überlege gerade, was wir...
Eisbaden ist ein Riesenthema bei mir. Das ist vielleicht beim nächsten
Mal. Also ich überlege gerade, ob wir das in den Shownotes einbauen können. Wir machen mal auf jeden Fall, wir schreiben mal den Link, ne, zu eurer Website und LinkedIn.
Ja,
das
gerne.
Packen wir alles in die Shownotes. Da kann man nachlesen und dann zu dir Kontakt aufnehmen.
Ich kann sich ja dann bei mir melden, wenn Sie Ihres zum Thema auch Eisbaden wollen.
Okay, gut. Andrea, ich würde gern so ganz langsam die Biege in den Landeanflug machen, und da habe ich immer drei Standardfragen, über die ich mit meinen Gästinnen rede, nämlich die gefühligen Fragen. Und wenn du so auf deine Geschichte guckst und auf deinen Arbeitsalltag guckst, auf diesen Alltag von Führung, ja, von den Mitarbeitenden, die da sind, von Kunden, die da sind, und auf dein Selbstführungsthema, was würdest du denn sagen, war da bislang dein angenehmstes Führungsgefühl?
Du weißt, dass es keine leichte Frage ist, Christiane.
Das ist sicher, dass er, wer hat gesagt, dass es hier leicht ist?
Kann das aus einer Situation raus, also eine Situation beschreiben, oder?
Einfach ein Gefühl, von dem du sagst, das war besonders angenehm.
Das war besonders angenehm, wenn es jetzt um den Beruf bei uns geht. Da waren wirklich ein ganz, ganz liebes männliches Ehepaar, die eine ganz, ganz schwierige Situation hatten, die fast auswegslos war, die wir jetzt aber mittlerweile so gut handeln konnten, dass wir deren Haus verkauft haben, dass ich die mittlerweile umgesiedelt habe in ihre altersgerechte Wohnung, mit denen ich mittlerweile sehr, sehr gut befreundet bin. Gerade am Freitag waren wir zusammen essen, und das hat in den letzten Jahren eigentlich am meisten Gefühl ausgelöst, weil das war so intensiv, das Ganze, also ohne da jetzt näher auf die Details anzugehen, aber das war mit Sicherheit ein Prozess, der mich da bisher am meisten abgeholt
hat. Also so dieses Lebensbegleitende, was du da erlebt hast, dieses Gefühl, da wirklich eine Bedeutung im Leben spielen zu dürfen.
Mhm. Genau, eine große Bedeutung im Leben, ja, genau.
Ich frage immer auch nach der Rückseite, gibt es auch ein Gefühl, was ganz besonders unangenehm war?
Ja, die gibt es natürlich auch, weil wir, wenn man gerade bei dem Thema Männer und Frauen sind, da gibt es natürlich auch immer mal Themen, wo man ja, sich gegen Männer halt auch wehren muss, muss man sagen. Also jetzt nicht unbedingt, dass die einem wahnsinnig zu nahe kommen, aber schon in der verbalen Kommunikation oder dass sie dich im Nachhinein dann anschreiben nach dem Motto, war ja toll, dass sie da waren, wollen sie nicht mal heute Abend, dass wir mal zusammen schreiben, wir können uns ja mal treffen zum Essen gehen. Also da gibt es auch schon oft in unserem Beruf die Anmache von Männern, wo man schon Avancen bekommt. Das ist uns allen schon passiert, das erzählen die anderen aus dem Maklerinnen-Netzwerk auch. Also das ist keine Seltenheit, muss man sagen. Das passiert schon sehr häufig. Das sind unangenehme Gefühle,
also dieses,
muss man ganz klar
was
sagen.
Was ist das, sich gegen Übergriffe wehren zu müssen?
Ja, ja, übergriffig oder halt irgendwie zweideutige,
ja, so schmierig.
Aussagen, schmierig unter die Gürtellinie, wo man sagt, also nach dem Motto, naja, wenn Sie hier ordentlich meine Wohnung verkauft haben, dann gucken wir mal weiter. Ja, ja, gucken wir gar nicht weiter. Da muss man natürlich sofort hier rote Karte zeigen, klar. Aber das sind so Dinge, wo man sagt, total überflüssig. Also, aber das erfahre ich auch von anderen Frauen in anderen Branchen, muss man sagen. Das ist halt auch bei uns in der Branche so. Mhm. Das ist so. Ja.
Oh Mann.
Dieses Thema Sex Sales, glauben dann noch viele irgendwie, könnte da, es ist so, ist ein Riesenthema.
Ja, eklig. Okay, nicht schön.
Ja.
Gehen wir schnell zum,
das sind unangenehme Gefühle.
Schnell zur nächsten. Das wertvollste Gefühl.
Das wertvollste Gefühl, aber das lebe ich auch in meinem Privatleben, ist die Begegnung mit Menschen. Punkt.
Okay.
Genau so ist es.
Das ist ein super Schlusspunkt. Andrea, bleibt mir nur erstmal Danke zu sagen und den Checkout einzuläuten aus unserem Plausch, den wir hier gerade hatten. Nimmst du was mit und wenn ja, was?
Ja, liebe Christiane, also ich danke dir auch. Das ist genau das, die Begegnung mit Menschen, obwohl wir uns eigentlich gar nicht persönlich kennen, sondern nur vom Telefon, von WhatsApp, von Mails und jetzt hier virtuell sozusagen, hast du schon wahnsinnig viel als Mensch bei mir ausgelöst. Und ich muss ganz, ja, wirklich, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon lange. Das hatte ich von Anfang an bei unserem ersten Telefonat. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Und obwohl ich dich wirklich ganz, ganz kurz auch in der Summe kenne an Monaten, finde ich die Begegnung mit dir einfach großartig. Und ich freue mich, wenn es einfach weitergeht und wir uns auch bald hoffentlich mal persönlich treffen.
Ja, danke. Oh, wie lieb. Also vielen Dank. Ich gebe das zurück.
Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass deine, unsere Hörerinnen für diese Podcast-Folge da auch was von mitnehmen.
Das hoffe ich auch. Ich sag mal noch, also ich habe ganz viel im Gepäck, ja. Vor allen Dingen aber bin ich total dankbar und ich sag's nochmal, das war nicht abgesprochen und nicht geskriptet, sondern jetzt wirklich hier unser Flow. Du hast einen Punkt immer wieder in den Mittelpunkt gerückt, der mir total wichtig ist, wenn ich über Führung spreche und wenn ich auch versuche, Führungskräfte in ihrer Arbeit zu unterstützen, nämlich, dass Führung ein Beziehungsgeschäft ist. Und Führung ist, also zum einen ist so viel mehr als die Führung von Mitarbeitenden. Ich bin auch zu Kunden in einer Führungsbeziehung. Ich bin zu mir selber in einer Führungsbeziehung. Und Führung ist ein Beziehungsgeschäft. Und das lebt davon, mich einzulassen und mich auch auf Gefühle einzulassen. Und ich finde, das hast du in wundervoller Weise gezeigt. Danke dafür.
Ja, sehr gerne.
Bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe auch, dass euch da draußen das ebenso inspiriert wie uns. Wir zwei strahlen uns hier gerade ganz beseelt an.
Ja, und dass du das machst, Christiane, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ein wunderbarer Podcast und schön, dass du das machst.
Danke. Also, wunderbarer Podcast, das ist jetzt das Stichwort für die Abmoderation. Wenn auch ihr da draußen diesen Podcast und diese Folge wunderbar gefunden habt, erstens lasst Sternchen da, abonniert den Podcast, guckt mal auf Instagram vorbei, Führungsgefühle_Podcast, da gibt's immer wieder Snippets, da könnt ihr vielleicht sehen, wie Andrea und ich uns anstrahlen, falls es euch interessiert. Es gibt aber auch immer wieder Content und falls ihr selber Lust habt, einmal Teil dieses Podcasts zu sein, dann meldet euch bei mir, schreibt mir an christiane@führungsgefühle.de und wir kommen in Kontakt, so wie Andrea und ich. Ich sag vielen, vielen Dank nochmal dir, Andrea, euch da draußen fürs Dabeisein und bis ganz bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.